Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Die Solothurner Literaturtage, der Treffpunkt der Schweizer Literaturszene. Hier trifft man sich in Lesungen in den Gassen und den Beizen der Stadt und geredet wird zumeist über Literatur. Das 3 Tage lang. Wir möchten nun im Kulturstammtisch einen der Fäden aufnehmen, der an einer Podiumsdiskussion hier in Solothurn ausgelegt wird. Fakt und Fiktion, das wie ein Motto dieser Ausgabe der Literaturtage wirkt, so glaubt man dem Programmheft. Wo beginnt die Fiktion, wo endet der Fakt? Um darüber zu reden, sind bei mir Silvano Cerutti, Journalist und Autor aus Solothurn, und Raphael Urweider, Autor aus Bern und Mitglied der Programmkommission der Solothurner Literaturtage. Raphael Urweider, wenn ich bei Ihnen beginnen darf, dieses Thema, das wirke scheinbar wie ein Motto für die ganze Ausgabe der Literaturtage, aber warum reden wir eigentlich über dieses Thema? So wirklich neu scheint einem das nicht.
Nein, es ist nicht neu, aber es ist von mir aus gesehen sehr angenehm, dass etwas Thema ist, das eben nicht inhaltlich ist, sondern auch formal. Es ist schön an der Literatur, dass es eben auch Fakten gibt, sagen wir mal, die literarisch behandelt werden. Und es ist ja auch, sagen wir mal, so, dass eine gute Reportage nichts anderes ist als ein gutes literarisches Erzeugnis. Und es gibt auch schlechte Fiktionen. Also ich finde das eigentlich schon schön, dass man sich darüber Gedanken macht, auch in der zunehmenden Medialisierung der Zeit, dass man die Qualität einer von etwas als Thema nimmt und nicht unbedingt der Inhalt von etwas.
Fakt und Fiktion. Jetzt kann man sich verschiedene Gründe vorstellen, warum man heutzutage darüber diskutieren will. Fangen wir mal bei einem Punkt auch an, der vielleicht auch wichtig ist: die Vermarktung eines Buches. Erwartet das Publikum von einem Buch, auch ein fiktionales Buch, ein Wahrheitsgehalt? Ist das darum der Grund, dass man sich auf solche Stoffe stürzt quasi heutzutage?
Ich könnte es mir vorstellen. Also ich weiß, ein Verleger ist sehr glücklich, wenn man sagt, ein Text hat einen autobiografischen Bezug. Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Das eine könnte sein, so ein Regenbogenpressefaktor, also so ein bisschen Neugier. Wie macht es der Autor? Wie lebt er? Was erfahre ich Intimes von ihm, was ich sonst nicht erfahren würde? Das andere, was ich mir vorstellen könnte, ist auch, dass wir ein Stück weit beeinflusst sind von der Popkultur, die ja immer so eine Authentizität vorgibt. Das ist zwar auch nur eine Behauptung, aber es prägt, denke ich, in der Rezeption.
Und das würde eigentlich heißen, dass an und für sich die wahre Geschichte, die erlebte Geschichte, einfach mal als besser angeschaut wird als die fiktionale Geschichte.
Ja, also im Titel ist ja wirklich Fakt und Fiktion zusammen. Es ist nicht Fakt oder Fiktion. Ich denke, dass man diese Trennung sowieso nur ganz unscharf machen kann, wenn überhaupt. Jede Biografie ist eine Fiktion. Also jemand hat mal gesagt, zum Beispiel, dass nur die Leute Geschichten erleben, die sie auch erzählen können. Das Leben selbst schreibt keine Geschichten und Texte wachsen nicht auf Bäumen, sondern die werden immer geformt, und mit dem Formen des Texts formt sich auch die sogenannte Realität. Das heißt, die Realität ist eigentlich nicht einfach ein Fakt, das da in der Welt steht, das man beschreiben kann.
Nun gibt es aber hier unten zum Beispiel im Haus, in Solothurn gibt es ein Bücherhaus, da kann man sich Bücher angucken, und wenn man den Auslagetisch anguckt, dann sind so und so viele Bücher darunter. Da wird geworben mit der Geschichte der eigenen Familie, mit der Geschichte des Großvaters, der Großmutter, mit Liebesgeschichten. Also was Silvano Cerutti sagt, dass das der Vermarktbarkeit beiträgt?
Das glaube ich auch, ja, dass eben dieser Wunsch nach Authentizität da ist. Und aber wie gesagt, die unglaublichste Geschichte kann schlecht erzählt sein, und dann nützt auch ihr Wahrheitsgehalt nichts. Also Literatur kann sich nicht durch das Authentische eine Qualität erarbeiten. Es ist vielleicht, wie du gesagt hast, ein Verkaufsargument, aber es ist noch kein Garant.
Also man schreibt nicht unbedingt bessere Literatur, wenn man auf der eigenen Biografie fußt?
Nein, auf keinen Fall. Das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Es kann sein, dass es eine gewisse Dringlichkeit gibt, wenn einem ein Problem irgendwie auf der Seele brennt. Das muss aber überhaupt nicht sein. Also eine gute Fiktion, die kann sehr, sehr weit von dem entfernt sein, was ich selbst erlebt habe. Wichtig ist nachher, dass, wenn der Leser den Text liest, dass er das Gefühl hat, ich kann mich mit dieser Person identifizieren. Das muss dann aber überhaupt nicht heißen, dass diese Person, also diese fiktive Person, irgendetwas erlebt hat, was ich auch erlebt habe.
Und das Schöne an der Literatur ist ja auch, dass man gratis ganz viele Special Effects machen kann. Also die Literatur ist nicht wie der Film der Schwerkraft unterworfen. Man kann 1000 UFOs landen lassen irgendwo und bezahlt keinen Rappen dafür. Und das Schöne ist ja eben auch die Fiktion an der Literatur und dass die so ohne viel Aufwand betrieben werden kann.
Ja, aber es gibt ja dann auch noch diesen Aspekt, wie bei den Dylan-Fans, wenn ich mir diesen Seitenhieb noch erlauben darf, von Lesern, die dann unbedingt wissen wollen, ja, aber was ist jetzt genau, was hat er genau erlebt und was hat er dann dazu erfunden? Das wird ja dann auch nie aufgelöst, aber das ist auch so etwas, was die Leute ganz kribbelig macht. Mhm.
Ja, ich denke einfach, dass die Auseinandersetzung mit etwas wichtig ist. Ich glaube, dass gerade rein autobiografische Werke, also die behaupten, sie seien 1:1 autobiografisch, auch zum Teil langweilig sein können, weil sich jemand mit sich selbst beschäftigt und nicht mit etwas anderem. Dann hat man praktisch keine Reibefläche. Ich finde auch eine gute Fiktion oder eine auch in einem guten realistischen oder eben authentischen Roman muss eine Spannung da sein, eine Fallhöhe, und die entsteht nur, wenn sich jemand nicht alleine mit sich selbst beschäftigt.
Ja. Nun könnten böse Zungen ja behaupten, dass irgendwie die größere Fantasieleistung dann doch die ist, wo Leute sich eine Geschichte ausdenken, eine gute Geschichte.
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich denke, jede Geschichte ist ausgedacht, weil man kann nie die ganze Realität erzählen. Es ist immer selektiv, der Blick. Also man sieht das auch an guten Dokumentarfilmen. Ein guter Dokumentarfilm wählt ganz klar aus, was er erzählen will von der sogenannten Realität. Und dadurch entsteht die Geschichte.
Die zwei großen Säulenheiligen der Schweizer Literatur, die müssen wir jetzt auch mal beiziehen. Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Der eine schrieb, und das wissen wir ja, Max Frisch, der schrieb eigentlich mit Vorliebe über sich selbst, auch in fiktionalen Texten. Das sagen nicht nur böse Zungen, sondern auch die anderen. Und dann gab es den anderen, der Dürrenmatt, der schrieb quasi wie nie über sich selbst. Was ist jetzt nun da vorzuziehen?
Ja, das ist die Frage, was man bevorzugt. Also das ist wie Bier oder Wein. Das ist eine Geschmackssache.
Also welcher wäre denn nun welcher?
Genau, wer welche Art von biografischem Umgang bevorzugt. Es gibt allerdings von Dürrenmatt, ich habe das per Zufall dabei, ein ganz schönes Zitat. Es ist immer wieder von irgendjemand versucht worden, sein eigenes Leben zu beschreiben. Ich halte das Unterfangen für unmöglich, wenn auch für verständlich. Je älter man wird, desto stärker wird der Wunsch, Bilanz zu ziehen. Der Tod rückt näher, das Leben verflüchtigt sich. Indem es sich verflüchtigt, will man es gestalten. Indem man es gestaltet, verfälscht man es. So kommen die falschen Bilanzen zustande.
Also. Ja, also ich finde, dass man dazu auch sagen kann, dass für mich das Interessanteste eigentlich an Dürrenmatts Werk sind die Stoffe, und die sind ja die persönlichsten Texte, die er geschrieben hat. Und umgekehrt sind poetische Fiktionen, wie zum Beispiel Der Mensch erscheint im Holozän von Frisch, dann mir wieder die liebsten Frischbücher. Also ich glaube, dass sie nicht umsonst große Schriftsteller genannt werden, weil sie eben nicht nur das eine oder das andere gemacht haben, ja.
Nun aber ist Max Frisch einer, der sein ganzes Leben quasi in Fiktion verwandelt hat. Also man findet ganz deutliche, große, breite Spuren davon. Zum Beispiel das Alter. Der Mensch erscheint im Holozän. Sein Leben als Mann mit den Frauen. Das alles hat er eigentlich schonungslos dargelegt. Und für gewisse Leute war das jenseits der Schmerzgrenze. Und jetzt kommt es leider zu dieser moralischen Frage. Darf man das überhaupt?
Über lebende Menschen
schreiben. Ja, weil irgendwie, also es gibt ja gewisse der Frauen, die gesagt haben, irgendwie magst du, missbrauchst mich ja nicht quasi als literarisches Material.
Ja, ich würde jetzt sagen, das ist ehrlich, was er gemacht hat. Ein Schriftsteller kann nicht Arbeit und Leben trennen. Das ist ein Wunsch, den man hegt. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Nein, trennen kann er es kaum. Wenn man hingegen schaut, wie Dürrenmatt seine eigene Biografie dann quasi übersetzt hat in Parabeln, die dann nicht mehr rückführbar waren auf konkrete Ereignisse, jedenfalls nicht so offensichtlich, dann kann man auch sagen, es gäbe auch andere Wege. Aber das wiederum liegt im Charakter begründet. Mhm. Kann das einer oder kann er es nicht? Von dem her, na, was soll ich sagen?
Ja, sind wir froh?
Man bleibt ambivalent.
sind wir froh? Gibt es überhaupt beide? Was mich jetzt noch interessiert hätte bei dieser Frage, und darum habe ich eingangs die Frage gestellt, nach dem Grund, warum man jetzt darüber redet. Also eigentlich Shakespeare, Goethe, Schiller, Frisch, Dürrenmatt, alle schreiben eigentlich mit sich selbst als Hintergrund. Also irgendetwas anderes gibt es ja nicht.
Ja, es gibt nur... Man lebt nur ein Leben. Man kann zwar verschiedene Karrieren machen und man kann sich bis zu einem gewissen Grad verändern, aber die Perspektive bleibt immer die gleiche. Also ich habe selbst auch versucht, oft möglichst unpersönliche Gedichte zu schreiben und trotzdem ist der Rhythmus, der Atem, die Melodie, das ist meines. Das ist wie eine Stimme, eine Handschrift. Ja.
Aber gibt es denn Leute, die dann sagen hinterher, Raphael Urweiter, das war es jetzt nicht, wenn sie versuchen, etwas tatsächlich so Unpersönliches zu schreiben? Merken das die Leute?
Sie merken es, aber schätzen es auch, weil die Lyrik ja eigentlich die Gattung ist, die sich von der behauptet wird, dass sie am persönlichsten sei. Also im Gegensatz zum Drama, das ist so diese alte Literaturtheorie, dass das Drama ist am weitesten weg vom persönlichen Leben und die Lyrik ist am nächsten. Also was ich für Unsinn halte eigentlich.
Ist es dir auch schon so gegangen, dass du in dem Moment, wo du einen Text ganz weit weg von dir ansiedelst zu Beginn, dass er mit der Zeit immer näher rückt, während dem einer, der ganz nah begonnen hat, im Lauf des Schreibens immer weiter weggeht?
Ja, also was oft passiert, wenn ich das Wort ich brauche, dann bin es sicher nicht ich. Ja. Also das ist zum Beispiel etwas, was passiert. Oder wenn ich habe versucht, mal einen längeren Text über Steine zu schreiben, also etwas vom relativ Unpersönliches, würde man sagen, und bin am Schluss dann eigentlich schon sehr existenziellen Themen begegnet dabei. Das ist schon wahr, dass natürlich die Literatur auch Dinge tut, die der Autor selber gar nicht in der Hand hat. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Also diese Selbstüberraschung macht für mich auch einen guten Text aus.
Ja. Selbstüberraschung, und vielleicht kriegt man auch ein bisschen Angst vor sich selbst, wenn man das dann auf dem Blatt Papier sieht.
Kann passieren, ja.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sind an den Solothurner Literaturtagen, dem Treffpunkt der Schweizer Literaturszene. Und wir sprechen heute über ein Thema, das quasi wie ein Motto über diese ganzen Ausgabe der Literaturtage steht, nämlich Fakt und Fiktion. Wir sprechen darüber mit Silvano Cerutti, Journalist und Autor aus Solothurn, und Raphael Urweider, Autor aus Bern und Mitglied der Programmkommission der Solothurner Literaturtage. Man könnte jetzt natürlich auch fragen, wenn das schon zum Thema wird an den Solothurner Literaturtagen, eben wenn man die Buchauslage anschaut, hat denn das zugenommen? Dass man irgendwie die eigene Familiengeschichte als Grundlage nimmt für fiktionales Schreiben. Ich weiß, das kann man nicht messen, aber trotzdem vielleicht so gefühlt?
Gefühlt wahrscheinlich schon, ja.
Ja, es erscheinen natürlich Tausende von Büchern und wir haben das Thema Fakt und Fiktion eigentlich auch gewählt jetzt für die Literaturtage, weil wir eben... Also weil es uns gar nicht unbedingt interessiert hat, schreibt jemand über sich selbst oder über etwas, was er erfunden hat, sondern auch, was ist zum Beispiel eben ein historischer Roman. Also das ist ja eigentlich, wäre auch eher Fakt als Fiktion, wenn jemand große Recherche betreibt und ein historisches Thema beschreibt. Ich habe jetzt heute interessanterweise eigentlich vor allem Autoren gehört, die früher autobiografischer geschrieben haben als heute und jetzt eher zu der Fiktion gewechselt haben, also wenn man die zwei Fraktionen bestimmen möchte. Aber ich denke natürlich schon, dass eine in der ganzen Mentalität und der ganzen im Kulturschaffen ist schon kontinuierlich natürlich seit dem, sagen wir mal, 60er Jahren spürbar, dass es immer mehr um die Person geht, also als um die Sache.
Kürzlich in der NZZ am Sonntag zu lesen, da stand ein Artikel über die Popmusik und das Pronomen Ich in der Popmusik. Und da wurde irgendwie eine Studie gemacht und da hat man gemerkt, dass in den letzten Jahrzehnten dieses Wort Ich im Zentrum eines Popsongs radikal zugenommen hat. Ist das ein ähnliches Phänomen?
Jein, würde ich jetzt sagen. Also ich würde an dem irgendwie nicht den Untergang des Abendlandes festmachen.
Das habe ich gar nicht gesagt.
So, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine rein ästhetische Entscheidung ist. In dem Moment, in dem man das Wort Ich verwendet, also erste Person Singular und dann möglichst noch Präsens, bekommt der Text einen ganz anderen Drive. Und dieser Drive, der entspricht dem heutigen Leben. Zumindest so, wie wir es im Moment wahrnehmen oder wie es halt so durchschnittlich angenommen wird. Das gibt einfach einen Zug in den Text und eine viel leichtere Identifikationsfläche.
Ich glaube auch, dass das Gegenteil der Fall ist, nämlich, dass das Ich in der Welt viel unsicherer geworden ist und dadurch vielleicht in der Kunst vermehrt vorkommt, weil man sich immer mehr definieren muss durch diese verschiedenen Gesichter, die der Mensch kriegt, durch, sagen wir mal, man ist jemand anderes auf Facebook als auf MySpace, man ist im Berufsleben, man hat plötzlich eben, man wird nicht Bäcker und bleibt Bäcker bis ans Lebensende, sondern man wird plötzlich noch Immobilienmakler und dann wieder Bettler oder so, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Das Ich ist vielschichtiger und zweifelhafter geworden und wird dadurch vielleicht auch mehr thematisiert. Also gerade im Hip-Hop, finde ich, ist das festzustellen, dass das Ich-Sagen auch damit zu tun hat, dass man eben sich definieren muss und will. Aber die Sehnsucht nach einem Wir ist natürlich immer noch groß. Ich glaube nicht, dass Obama die Wahlen gewonnen hätte mit Yes, I can.
Ich kann es.
Ich denke schon auch, dass diese Vielfalt an Lebensentwürfen, die gleichzeitig möglich ist, dass die bewirkt, dass die Suche nach dem Ich quasi das Wir geworden ist, also dass das sehr kollektiv ist und deshalb auch ein ganz, ganz großes Interesse daran besteht, wie es jemand anders macht im Leben und drum auch so dieses Interesse am, was ist denn real an diesem Buch, ich möchte mich dran halten, bitte.
Ja, und das Phänomen ist ja auch in der Popkultur da, dass Leute einfach nur Ich sagen müssen, um schon etwas zu sein. Also es gibt ja heutzutage wahrscheinlich mehr als je Leute, die einfach sich selber repräsentieren und nicht irgendeine Kunst. Also wenn man an Paris Hilton oder so denkt,
an diese IT, einen Inhalt.
Diese IT oder IT-Personen, die haben keine Inhalte, die sind einfach sich selbst. Das gibt's in der Kunst auch. Also das ist ein Phänomen, das ja die Jugendlichen auch dazu bringt, vielleicht zu sagen, ja, was willst du werden im Leben? Berühmt, nicht? Das reicht schon. Man muss berühmt werden, man muss nicht etwas können, sondern berühmt werden ist wichtiger.
Nun gibt es ja Leute, die beklagen das und sagen, das ist typisches Anzeichen für die Ich-Gesellschaft und wie wir jung waren, vor 40, 30 Jahren, war das ganz anders. Da haben wir noch füreinander geschaut und heutzutage ist alles nur Ich-Gesellschaft.
Ja, aber soziale Netzwerke sind auch Netzwerke. Also man schaut auch zueinander und es ist eine unglaubliche Demokratisierung im Gange, auch des Berühmtwerdens. Es kann jeder berühmt werden, der 500 Freunde hat auf Facebook. Also sich berühmt fühlen, meine ich. Es ist, glaube ich, nicht zu beklagen. Natürlich sind soziale Netzwerke höchst autistische Freundschaften, aber es sind doch auch Freundschaften.
Wenn wir es zurückführen auf diese Bücher, die da geschrieben werden, die alle das Ich oder die eigene Familie oder so zur Grundlage haben, das ist nicht ein Zeichen für diese Ich-Gesellschaft?
Nein, ich denke nicht. Also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine reine Hypothese, eine vielleicht sogar nur wilde Behauptung, aber gerade in der deutschen Literatur war sehr, sehr lange Zeit der Zweite Weltkrieg vorherrschend als Thema. Mhm. Und also unsere Generation, kann nicht mehr oder nur mit viel Mühe darüber noch schreiben, ohne dass es kitschig wird oder das Thema beleidigt. Das heißt nicht, dass man es vergessen soll, aber wir müssen einen gewissen Respekt haben. Und die Frage ist dann natürlich schon, was kommt als Nächstes? Und als Nächstes ist, wie wir vorher schon gesprochen haben, diese Vereinzelung, diese unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten, an Entscheidungen, die jeder für sich selber treffen muss und jede Entscheidung belastet irgendwo, das ist halt ein großes Thema. Und deshalb denke ich, ist das jetzt ein Trend, dass man Auslegeordnung macht. Wie war dann das in unserer Familie? Weshalb sind wir jetzt so? Was bedeutet das für mich? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich in die Zukunft damit?
Ja, gut, viele Autoren unserer Generation retten sich natürlich immer noch, dass sie jetzt über ihre Großeltern schreiben und nicht mehr über ihre Eltern, also damit sie immer noch über den Zweiten Weltkrieg schreiben können.
Ja, das ist natürlich auch, ich bin jetzt ganz böse, das ist, weil es auch gut ankommt bei gewissen Gremien. Aber
ist das tatsächlich so?
Ich habe es ein bisschen so.
Hat man da eine thematische
Folie? Natürlich auch. Der Krieg ist natürlich etwas vom Authentischsten und gleichzeitig für uns etwas, das am weitesten weg ist. Also in, sagen wir mal, Westeuropa nicht.
Und es ist ja glücklicherweise nichts mehr passiert seit 1945, was auch nur annähernd an diese Zäsur herangekommen wäre.
Also hier in der Weltgegend, sagen
wir hier mal. Hier im Westen, ja.
Jetzt. Einerseits hatten wir es davon, dass die Literatur irgendwie so quasi viel im Autobiografischen, in der Familie und so fußt im Moment, aber und dass sich da auch ein Demokratisierungsprozess zugetragen hat im Hintergrund. Aber gleichzeitig ist auch die Frage, wo ist die Fantasieleistung eigentlich? Fehlt da nicht irgendwas, wenn man sich dauernd auf so Stoffe zurückzieht?
Gut, man kann sagen, vor ein paar Jahren gab es ja eine eigentlich gegenteilige Welle mit Harry Potter und eine neue, sagen wir mal, neue Auflage von Lord of the Rings und so weiter, also wo es nicht fantastisch genug zu und her gehen konnte in der Literatur. Und vielleicht stellt sich da schon irgendwie eine Sehnsucht beim Leser nach Bodenhaftung ein. Also wenn die Leute nicht mehr einfach auf Drachen sitzen und rumfliegen, sondern wenn es auch wieder mal um das, in Anführungszeichen, richtige Leben geht. Mhm. Weil viele Fantasiegeschichten sind ja eigentlich auch wie Parabeln, die das richtige Leben vereinfachen sollen und auf eine Art, sagen wir mal, Trickfilmebene runterbrechen. Mhm. Also man kämpft halt gegen Monster, die nicht in einem drin sind. Und vielleicht sind jetzt diese Monster, die in den Menschen drinstecken, wieder ein wenig interessanter geworden.
Mhm. Aber vielleicht sind sie auch einfacher verständlich, wenn man es tatsächlich mit realen Figuren dann ausfüllt. Mhm. Sie haben vorhin noch etwas gesagt, was mich interessiert, Raphael Urweider, und zwar zum Thema dieser Autoren, die Sie gehört haben, die früher biografische geschrieben haben und jetzt weg, wieder in eine Richtung gehen, wo es mehr Fiktion wird. Woher kommt das wohl?
Das hat vielleicht mit Hygiene was zu tun. Mhm. Also
nicht, dass man endet wie bei Max Frisch, dass man irgendwie sein ganzes Leben zur Fiktion macht.
Ja, genau. Also Peter Bixel hat ja mal gesagt, dass die Blätter im Herbst die Farben ändern, damit Max Frisch darüber schreiben kann. Also das ist so zugespitzt eigentlich, dass sich dann die Realität dem Leben anpasst. Und ich würde jetzt aber sagen, dass eben, also mir selber ist es so gegangen, mein zweites Buch hat sich sehr stark mit Tod und Sterben und Krankheit beschäftigt. Und da hat mir ein älterer Autor mal gesagt, ja, das ist gut, hast du das jetzt geschrieben, das muss jeder mal in seinem Leben. Also ich glaube, es gibt einfach Themen, autobiografische oder persönliche, die man mal erledigt haben muss, sozusagen. Also wie vielleicht jeder Jazzmusiker mal eine Bluesplatte machen muss.
Oder? Elvis Costello, der Songschreiber aus England, hat mal gesagt, er habe zum Teil in seinem Leben richtige Liebeskrisen eigentlich ausgelöst, damit er wieder Songs schreiben konnte.
Ja, aber das Problem sieht man auch in der Popliteratur. wo sie gemerkt haben, sie beuten ihr eigenes Leben aus, was irgendwann darauf hinausläuft, dass sie noch mehr Kokain nehmen müssen und noch wildere Partys feiern müssen, um überhaupt noch etwas zu schreiben zu haben. Das führt zwangsläufig in den Ruin. Also von dem her verstehe ich auch sehr gut, wenn ein Autor sagt, ich habe autobiografisch geschrieben, aber mein Gott, hier in der Gegend, es läuft so wenig, was jetzt weltbewegend wäre in meinem Leben, was ja toll ist, ich bin ja dankbar dafür, aber dann muss ich mich ja zwangsläufig weiter weg bewegen.
Außer jemand hat eigentlich wirklich die genügende Fantasie, um sich etwas zu erfinden, auch zu Hause.
Das meine ich ja gerade. Also er muss weg von der Autobiografie, er muss ins Fiktive.
Ja, eben. Also ich meine, die meisten Krimis kommen aus einem Land, das am wenigsten wahrscheinlich Morde zu verzeichnen hat. Und wenn
sprich jetzt, Island?
Also Schweden. Oder, Schweden ja. Also wenn dort so viele Morde passieren würden wie in der Literatur, wäre es wahrscheinlich schon lange ein afrikanischer Staat sozusagen.
Oder ein entvölkerter Staat.
Ja, es gäbe keine Schweden mehr.
Genau. Wo beginnt die Fiktion, wo endet der Fakt? Wir waren an den Solothurner Literaturtagen und haben einen Faden aufgenommen, der hier ausgelegt wurde an einer Podiumsdiskussion. Zu Gast am Kulturstammtisch waren Silvano Cerutti, Journalist und Autor aus Solothurn, und Raphael Urweider, Autor aus Bern und Mitglied der Programmkommission der Solothurner Literaturtage. Mein Name ist Erik Fakon. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.